온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 381. Über den Mord an der honduranischen Umweltaktivistin Berta Cáceres und die wahrscheinlichen Verwicklungen des Energieunternehmens DESA haben wir schon berichtet. Nun gibt es erste Festnahmen und neue Erkenntnisse. Dazu hört ihr eine Nachricht und einen längeren Beitrag. Batachones Feministas ist ein Zusammenschluss mexikanischer Rapperinnen, die den Machismo und die Gewalt gegen Frauen in ihren Liedern anprangern. Onda hat mit ihnen gesprochen. Wir bleiben in Zentralamerika. Der Journalist Fernando Francia berichtet über afrikanische Flüchtlinge, die auf dem Weg nach Kanada und in die USA an der kostarikanischen Grenze aufgehalten werden. Und zum Schluss Colonia Dignidad in Chile. Hier verspricht Außenminister Steinmeier Aufklärung über die deutsche Mitverantwortung. Wir haben dazu einen längeren Beitrag für euch. Viel Spaß beim Hören wünscht euch das Onda Info Team.
Onda Info Nachrichten.
Nachdem der kritische Journalist Felix Molina bedroht und angeschossen wurde, legt der deutsche Konzern Volt die Turbinenlieferungen vorläufig auf Eis. Felix Molina hatte kurz zuvor Hintergründe und Verflechtungen zwischen der Betreiberfirma des Staudamms Aguasarca DESA und der honduranischen Regierung in einem Artikel veröffentlicht. Wegen des Mordes an Berta Cáceres und Nelson Garcia wurden nun mehrere Personen verhaftet. Unter ihnen frühere sowie noch aktive Mitarbeiter der DESA. Volt begründete seinen Rückzug, wie auch zuvor internationale Geldgeber aus Finnland und Holland, mit den beiden Morden.
Tausende Frauen und Männer gingen Ende April in Mexiko auf die Straßen. In Mexico City und vielen anderen Städten des Landes forderten sie ein Ende der alltäglichen Gewalt gegen Frauen. Mit Forderungen wie »Wir wollen uns lebend« brachten sie ihre Wut über die alltägliche Geschlechtergewalt zum Ausdruck. Die Protestmärsche sind Teil einer immer stärker werdenden Bewegung für die Verbesserung der Situation der Frauen in dem lateinamerikanischen Land. Immer noch sind dort Frauen auf dem Arbeitsmarkt und vor Gericht schlechter gestellt als Männer. Oder sie werden Opfer von sexueller Gewalt. 8 junge Frauen aus Mexico City und Ciudad Juárez bringen ihren Protest gegen Machismo und Frauenmorde auf die Bühnen des Landes. Die Rapperinnen Polyester Cat und Luna Negra von der Hip-Hop-Crew Batallones Femeninos erklären, wie sie gegen Geschlechtergewalt kämpfen und was ihre Songs mit dem Alltag der Frauen in Ciudad Juárez und in ganz Mexiko zu tun haben.
Alerta que el machismo sigue y se fomenta. Alerta desde la manera como educamos a nuestros hijos. Alerta porque el mundo ya está a la venta. Alerta.
Batallones Femeninos es una colectiva de mujeres que utilizando el hip hop y la palabra.
Batallones Femeninos ist ein Frauenkollektiv, das Hip Hop macht. Wir klagen Geschlechtergewalt und Frauenmorde an. Darüber hinaus unterstützen wir verschiedene soziale Bewegungen. Wir haben uns entschlossen, das Wort zu ergreifen und unsere Erfahrungen mit anderen Frauen zu teilen, offen darüber zu reden, was uns passiert und wie wir uns fühlen.
Ojos grandes, oscuros, luminosos, llenos de esperanza, llenos de sueños varios, de estatura media, de gruesos labios, de tez morena, delgada, joven y bella, cabello hasta los hombros, así es ella, de las mujeres fuertes, alegres, trabajadoras, valientes, que siempre luchan, que no se rinden, así es ella.
Y es la historia de una chica que va a la maquila.
Das ist die Geschichte einer jungen Frau, die jeden Morgen in die Fabrik geht. Eines Tages kehrt sie von dort nicht mehr nach Hause zurück. Gleichzeitig ist es die Geschichte und Realität vieler Frauen in Ciudad Juárez. Mit unseren Worten kämpfen wir gegen die Gewalt, die unseren Körpern angetan wird. Einer Gewalt, die zur Normalität geworden ist. Von frühester Kindheit an wird den Mädchen und Jungen gesagt, dass so das Leben ist und dass sich daran nichts ändern lässt. So werden die alten Stereotypen reproduziert. Und wenn wir dann erwachsen sind, stellen wir fest, dass sich die Gewaltspirale immer schneller dreht.
La maquiladora con 17 años, de nuevo la rutina se encargó de hacerme daño. Las horas duelen tanto, ¿acaso es necesario? No lo vale el salario, ¿qué es lo que está pasando?
Voy de regreso a casa y es como mediodía, llevo un pantalón azul, sandalias y blusa.
Auch Mittelamerika ist seit Monaten von der globalen Flüchtlingskrise betroffen. Ende des letzten Jahres saßen, Onda berichtete, tausende Kubanerinnen und Kubaner an der kostarikanisch-nicaraguanischen Grenze fest. Seit Mitte April sind es nun Flüchtlinge aus Afrika, die aktuell von kostarikanischen Sicherheitskräften daran gehindert werden, ihre Reise in Richtung USA und Kanada fortzusetzen. Der Journalist Fernando Francia hat sich an der Grenze umgeschaut.
Es ist heiß in Paso Canoas, dem geschäftigen Grenzübergang zwischen Panama und Costa Rica. Zu den 30 Grad im Schatten kommt nun zum langsamen Beginn der Regenzeit noch die hohe Luftfeuchtigkeit hinzu. Die schwüle Hitze lässt alles in Zeitlupe ablaufen. Die Abfertigung des Grenzverkehrs und auch die Bemühungen der MigrantInnen aus 10 afrikanischen Nationen, die hier nach Wochen des Wartens endlich ihre Reise fortsetzen wollen. Der 30-jährige Ivora, Tony Vassi, ist einer von ihnen.
Ich habe zuerst Afrika bis nach Marokko durchquert, von dort rüber nach Brasilien und dann über Peru, Ecuador, Kolumbien und Panama bis hierher. Die Elfenbeinküste leidet auf der einen Seite unter Gewalt, auf der anderen Seite sind es massive wirtschaftliche Probleme. Deswegen haben wir unsere Heimat verlassen, um ein besseres Leben zu suchen.
Costa Rica ist erneut von einer Migrationsbewegung aus dem Süden überrascht worden. Wie vor einem halben Jahr, als das nördliche Nachbarland Nicaragua tausende Kubaner nicht mehr passieren lassen wollte. Diesmal ist es Costa Rica, das dicht macht. Und so hat Paso Canoas, das Grenzdorf mit vielleicht 9000 Einwohnern, mindestens 1000 Migranten zu Gast. Auf der anderen Seite der Grenze warten noch viel mehr. Sie kommen aus dem Senegal, der Elfenbeinküste, aus Mali, dem Kongo, aus Angola und Ghana. Die Abschottungspolitik der Europäischen Union und ihre Anti-Einwanderungspolitik zwingt immer mehr Menschen, für sich neue Routen zu suchen. Für West- und Zentralafrikaner ist die Atlantikroute eine Alternative, gerade für die Mittelschicht, die über die Ressourcen für die Ozeanquerung verfügt. Nach Brasilien und dann den Kontinent hoch Richtung USA und Kanada. Doch bei der Einreise nach Costa Rica ist derzeit Schluss, weil eben Nicaragua auch niemanden mehr durchlässt. Costa Ricas Behörden versuchen, die MigrantInnen in Notunterkünften zusammenzufassen, um laut Kommunikationsminister Mauricio Herrera ihren Einwanderungsstatus zu prüfen und humanitäre Hilfe zu organisieren.
Costa Rica hat für irreguläre Migranten die Grenze geschlossen, weil Nicaragua auch dicht gemacht hat. Wir tun, was wir können, leisten humanitäre Hilfe und treffen die notwendigen Vorkehrungen. Innerhalb dessen, was uns das kostarikanische Migrationsgesetz ermöglicht.
Zumindest die humanitäre Hilfe ist angelaufen. Noch vor ein paar Tagen standen Zelte mitten auf der breiten Zufahrtsstraße zur Grenze. Kinder spielten barfuß zwischen den riesigen LKWs. Am Straßenrand, direkt neben übel riechenden Rinnsteinen, warteten, ruhten und schliefen hunderte Menschen. Mittlerweile ist ein naheliegendes Grundstück für die Wartenden hergerichtet worden. Es gibt improvisierte Duschen, ohne Wände zwar, aber immerhin etwas. Unter den Zelten ruhen die Menschen weiterhin dicht an dicht auf Karton und Matten. Doch warten will hier niemand. Von den kostarikanischen Behörden fordert der Senegalese Ami Yumbe Kalunga stellvertretend für die übrigen Reisenden einfach nur, sie passieren zu lassen.
Warum geben Sie uns nicht einfach ein Papier, das es uns gestattet, 30 Tage lang legal im Land zu sein? Dann könnten wir uns auf den Weg nach Norden machen. Und andere, die vielleicht eine Weile hierbleiben wollen, um ein bisschen Geld zu verdienen, denen sollen sie doch auch die nötigen Papiere ausstellen.
Doch eine schnelle Lösung ist kaum zu erwarten. Unwahrscheinlich, dass Costa Rica noch einmal ein Ausfliegen über Nicaragua hinweg nach El Salvador ausdealt. Den Weg also, den die kubanischen MigrantInnen am Ende nahmen und übrigens selber bezahlen durften. Costa Rica ist jedenfalls erneut von der Präsenz von Migranten an seinen Grenzen überrascht worden. Und genau dieses Unvorbereitetsein kritisieren Leute, die etwas vom Thema verstehen, wie Karina Fonseca vom jesuitischen Migrationsdienst.
Die zunehmenden Migrationszahlen in Zentralamerika korrespondieren mit der zunehmend restriktiven und kriminalisierenden Einwanderungspolitik in weiten Teilen der Welt. Gerade die Hauptzielländer der Migration, Europa und Nordamerika, schotten sich ab. Das ist ein globales Drama und genau aus dieser globalen Perspektive muss das Migrationsthema endlich behandelt werden. Für Costa Rica bedeutet das mehr Einsatz, mehr außenpolitische Kapazitäten und vor allem mehr internationale Zusammenarbeit.
Die Zahl von Menschen, die über Süd- und Zentralamerika Richtung Norden migrieren, ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wurden in Costa Rica in den gesamten ersten 10 Jahren des neuen Jahrhunderts etwa 4.000 Migranten registriert, liegt die offizielle Zahl allein in 2016 schon weit jenseits der 1.000. Und die Zahlen dürften weiter steigen. Eine weitere Folge von Europas Abschottungspolitik.
Fernando Francia berichtete aus Paso Canoas von der panamaisch-kostarikanischen Grenze.
Zwei Monate nach dem Mord an der Menschenrechtsaktivistin Berta Cáceres lässt die honduranische Staatsanwaltschaft 4 Tatverdächtige festnehmen. 2 davon sind oder waren Angestellte des privaten Unternehmens Desarrollos Energéticos S.A., kurz DESA, Erbauer des Wasserkraftprojekts Agua Zarca. Gegen dessen Bau am heiligen Fluss Gualcarque kämpfte Berta Cáceres gemeinsam mit dem Rat der Basis- und indigenen Organisationen CUPIN. Bertas Familie sowie der Rat der Basis- und indigenen Organisationen CUPIN äußern in einer Stellungnahme weiterhin ihr Misstrauen gegenüber den Ermittlungsbehörden.
Da wir von Anfang an aus dem Ermittlungsprozess ausgeschlossen wurden, können wir nicht beurteilen, ob die erfolgten Verhaftungen das Ergebnis gründlicher Sorgfalt sind. Genauso wenig wissen wir, ob sie die intellektuellen Täter auf allen Ebenen einschließen. Allerdings weist die Nachricht der mutmaßlichen Beteiligung von ehemaligen und aktiven Militärangehörigen in Verbindung mit dem Unternehmen DESA darauf hin, dass staatliche Akteure in den Mord verwickelt sind. Dies muss näher untersucht werden. Es ist aber schon jetzt ein ausreichender Grund dafür, das Wasserkraftprojekt Agua Zarca endgültig und unverzüglich einzustellen.
Das Misstrauen der Angehörigen erklärt sich aus dem Verlauf der bisherigen Ermittlungen und der Geheimhaltung durch die Staatsanwaltschaft, obwohl in Honduras die Angehörigen der Opfer ein Recht darauf haben, informiert und einbezogen zu werden. Auf dem internationalen Solidaritätstreffen Berta Cáceres lebt, das Mitte April in Tegucigalpa stattfand, erklärte der Anwalt der Familie Víctor Fernández.
Wie ihr wisst, haben sich die Ermittlungen die ersten 48 Stunden nach dem Delikt auf Personen konzentriert, die persönlich mit Bertita in Verbindung standen oder dem COPIN nahestanden. Diese Strategie konnte allerdings nicht funktionieren, denn der Companiero Gustavo Castro überlebte den Angriff und machte diese Ermittlungen zunichte. Sie beabsichtigten, den Fall innerhalb der ersten 48 Stunden zu lösen, um nicht in Richtung der bisherigen Drohungen, die Berta erhalten hatte, ermitteln zu müssen.
Vor circa 7 Monaten begann das Unternehmen DESA ein zweites Mal mit den Bauarbeiten am Wasserkraftprojekt Agua Zarca auf dem Territorium der indigenen Lenca. Seitdem haben die Drohungen gegen die Gegner und Gegnerinnen wieder massiv zugenommen. Es wurde bei Berta eingebrochen und auf ihr Auto geschossen. Kurz vor Bertas Tod wurden sie und weitere Mitglieder des COPIN Ende Februar vom Sicherheitspersonal des Unternehmens und vom lokalen Bürgermeister aufgehalten, bedroht und schikaniert.
Ihre Autos und Busse wurden beschädigt, während Polizei und Militär zuschauten. Trotz dieser Vorgeschichte verhörten die honduranischen Ermittler zunächst nur den Zeugen Gustavo Castro und Mitglieder des Copin. Nun sieht es doch so aus, als wollten die Behörden glaubwürdige Ermittlungsergebnisse präsentieren. Tomás Gómez, derzeitiger Koordinator des Copin, vermutet, dass oberste Regierungskreise in den Fall verwickelt sind. Er sagt, nur die materiellen Täter, die Ausführenden, seien Teil des Unternehmens DESA.
Aber die intellektuellen Urheber sind Gladys Aurora López, genauso der stellvertretende Generalstaatsanwalt Rigoberto Cuellar Cruz und die lokalen Bürgermeister. Das sind die Sphären der Regierung, die als intellektuelle Autoren gelten. Aus diesem Grund wollen wir eine unabhängige Kommission, damit nicht nur die Auftragsmörder verhaftet werden.
Gladys Aurora López ist Vizepräsidentin des honduranischen Parlaments und selbst am Bau mehrerer Wasserkraftwerke im Gebiet der indigenen Lenca beteiligt. José Ascensión Martínez, ebenfalls Mitglied der Koordination des Copin, berichtet aus seiner Gemeinde.
Im Municipio Santa Elena, in der indigenen Gemeinde El Potrero, wo ich lebe, sollen zwei Wasserkraftwerke und ein Windpark gebaut werden. Zwei Compañeros wurden umgebracht, weil sie gegen die Projekte protestiert haben. Diese Dame ist sehr mächtig. Sie befiehlt der Polizei, dem Militär und der Staatsanwaltschaft, dass sie den Widerstand aus den Gemeinden unterdrücken sollen. Das zeigt deutlich, dass die Politiker in unserem Land an Wasserkraftprojekten beteiligt sind. Deswegen erwarten wir keine Gerechtigkeit von den Politikern.
Rigoberto Cuellar wiederum war Chef der honduranischen Umweltbehörde Serna, die die Lizenzen für Wasserkraftprojekte wie Aguasarca vergeben hat.
Er hat die Lizenzen auf illegitime und illegale Weise an diejenigen verteilt, die sie haben wollten. Das war unverantwortlich, aber statt bestraft zu werden, ist er jetzt als stellvertretender oberster Staatsanwalt geschützt.
Internationale Finanziers wie die holländische Entwicklungsbank FMO und der finnische Finnfund haben die Finanzierung des Projekts inzwischen auf Eis gelegt, aber noch keine endgültige Absage erteilt. Am 4. Mai gibt auch die Firma Feuthydro bekannt, bis auf Weiteres keine Turbinen an DESA liefern zu wollen. Vor Ort gehen die Bauarbeiten weiter, wie José Ascensión Martínez erklärt.
Nach der Ermordung Bertas hat DESA nicht mit den Arbeiten aufgehört, obwohl sie hätten anhalten sollen. Wir sagen der Welt in aller Deutlichkeit, dass DESA das Wasserkraftwerk bauen und mit der Repression fortfahren will.
Die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Rio Blanco am Gualcarque-Fluss sind permanent von dieser Repression betroffen, wie Rosalina Dominguez berichtet.
Wir haben verlangt, dass sie sich zurückziehen, weil wir keine weiteren Toten in unserer Gemeinde wollen. Die Toten, die dieses Wasserkraftwerk mit sich gebracht hat, sind schon genug. Es sind schon 5. Wenn wir den Fluss entlang laufen, bedrohen uns die Leute der Nachbargemeinde mit Gewehren. Sie zielen auf uns von der anderen Seite des Flusses.
Das Unternehmen DESA hat durch Versprechen und Geldzahlungen eine tiefe Spaltung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region hervorgerufen. Zudem bezahlt es bewaffnete Männer, die entlang des Flusses patrouillieren. Angestellte der DESA schreckten nicht davor zurück, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des internationalen Treffens körperlich anzugreifen und weitere Mitglieder von Copin in aller Öffentlichkeit mit dem Tode zu bedrohen. José Ascensión Martínez schildert, was im Zuge des internationalen Treffens geschah.
Am 15. April sind wir von Tegucigalpa nach Rio Blanco gefahren, um am Fluss Gualcarque eine Zeremonie abzuhalten. Währenddessen kam es zu gewalttätigen Übergriffen durch von der DESA angeheuerte Auftragsmörder. Sie haben uns bedroht, sie hätten bereits Bertha umgebracht, sie hätten den Befehl, weitere Personen aus der Koordination des Copin und aus der Gemeinde Rio Blanco zu töten. Sie respektieren das Leben von niemandem. Auch dann nicht, wenn sich viele Menschenrechtsbeobachter vor Ort aufhalten. Sie haben einfach Steine nach ihnen geworfen.
Wahrheit und Gerechtigkeit im Mordfall Bertha Cáceres zu erreichen, ist nicht nur für die Angehörigen und den Copin wichtig, sondern auch für all jene Gemeinden, die gegen ähnliche Projekte wie Aguasarca auf ihren Territorien kämpfen. Berta stand für diesen Kampf, sagt Tomás Gómez.
Wir wissen, dass dieser Moment für uns wichtig ist, um das Wasserkraftprojekt Agua Zarca anzuklagen. Sie haben sie auch mit der Absicht umgebracht, um alle anderen Wasserkraftprojekte und Bergbauprojekte auf indigenem Lenca-Territorium und in Honduras durchzusetzen. Weil unsere Compañera Berta Cáceres ein Symbol ist, sie war eine Kämpferin, die sich nie verkauft hat, die sich nie gebeugt hat von den verschiedenen Angeboten, die ihr gemacht wurden in diesem korrupten Land.
Colonia Dignidad, eine deutsche Sektensiedlung im Süden Chiles, heißt übersetzt Kolonie der Würde. Mit Würde hatte das, was jahrzehntelang in dieser Siedlung geschah, allerdings nichts zu tun. Systematischer sexueller Missbrauch von Jungen, brutale Prügelstrafen, zwangsweise Verabreichung von Psychopharmaka und sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse gehörten zum Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner der Kolonie, die 1961 von Sektenchef Paul Schäfer gegründet wurde. Während der Militärdiktatur betrieb der chilenische Geheimdienst DINA auf dem Gelände ein Folterzentrum. Führungsmitglieder der Sekte und Geheimdienstmitarbeiter arbeiteten Hand in Hand. Sie folterten und ermordeten dort zahlreiche politische Oppositionelle. Deutschen Behörden wird vorgeworfen, die Verbrechen der Sekte jahrzehntelang wissentlich zumindest toleriert zu haben. Opfer und MenschenrechtsaktivistInnen kämpfen seit Jahren dafür, die deutsche Mitverantwortung an den schweren Menschenrechtsverletzungen in der Colonia Dignidad aufzuklären. Als erster deutscher Außenminister nahm Frank-Walter Steinmeier Ende April Stellung zur Rolle deutscher Diplomaten. Bei einem offiziellen Empfang mit Opfern, Angehörigen und RechtsanwältInnen im Auswärtigen Amt in Berlin erklärte er:
Ich verneige mich vor den Opfern des Zwangssystems Colonia Dignidad. Über viele Jahre hinweg, von den 60er bis in die 80er Jahre, haben deutsche Diplomaten bestenfalls weggeschaut, jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan.
Seit den 60er Jahren hatten aus der Colonia Geflohene über den systematischen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen berichtet. Seit Mitte der 70er Jahre lagen Veröffentlichungen über das Folterlager auf dem Sektengelände vor. Der Stern, Amnesty International und sogar die Menschenrechtskommission der UNO hatten darüber berichtet. Dennoch ließen deutsche Botschafter den Sektenchef Schäfer jahrelang uneingeschränkt gewähren. Am Botschaftsgelände durften landwirtschaftliche Produkte aus der Sektensiedlung verkauft werden. Aber die wenigen Menschen, die es geschafft hatten, aus der hermetisch abgesicherten und streng bewachten Kolonie zu fliehen und bis in die Botschaft zu gelangen, fanden dort keinen Schutz. Im Gegenteil, einige wurden sogar wieder an die Führung der Sekte übergeben. Steinmeier kündigte weiterhin an:
Das Auswärtige Amt will Lehren aus dem Umgang mit der Colonia Dignidad ziehen. Das Aktenmaterial soll aufgearbeitet werden, um es für die Aus- und Fortbildung unserer jungen Mitarbeiter zu nutzen. Die gesetzliche Schutzfrist für die Öffnung der Akten des politischen Archivs im Auswärtigen Amt beträgt normalerweise 30 Jahre, und ich habe entschieden, diese Schutzfrist um 10 Jahre zu verkürzen. Damit machen wir die gesamten Akten der noch wichtigen Jahre 1986 bis 1996 für die Wissenschaftler und auch für die Medien zugänglich.
Auf die Frage, ob dies auch Verschlusssachen, also als brisant eingestufte Dokumente, einschließe, sagt Martin Schäfer, Leiter des Pressereferats des Auswärtigen Amtes:
So ist es. Also es geht um sämtliche Akten, die in der Zeit angefallen sind.
Dies gelte
für alles, was mit der Colonia Dignidad zu tun hat. Und zwar die Akten, die in der Zentrale des Auswärtigen Amtes lagern, genauso wie diejenigen, die an der Botschaft in Santiago angefallen sind.
Rechtsanwalt Wolfgang Kalek vom Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, ECCHR, findet das sehr positiv. Dennoch fordert er weitergehende Schritte.
Dieses umfangreiche Aktenmaterial muss auch bearbeitet werden und dazu müssen Ressourcen bereitgestellt werden. Das können einzelne Journalisten oder Wissenschaftler schwer leisten. Aber es wäre halt angebracht gewesen, eine Untersuchungskommission einzusetzen.
Nach Außenminister Steinmeiers Worten hoffen Betroffene in der Folge nun auf Entschädigungsmaßnahmen. Anna Schnellenkamp lebt in der Villa Baviera, dem bayerischen Dorf, wie sich die Siedlung auf dem Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad inzwischen nennt. Sie spricht das drängende Problem der fehlenden sozialen Absicherung an. Die einfachen Bewohnerinnen und Bewohner mussten jahrzehntelang schwerste Arbeiten verrichten und das ohne jede Entlohnung, Rentenvorsorge oder andere Sozialleistungen.
Es sind 150 Personen, die damals als Minderjährige in die Kolonie gebracht worden sind, die nicht freiwillig an dem ganzen System teilgenommen haben oder mitgezählt, die dort hineingeboren worden sind. Diese ganzen Personen stehen dann am Ende mit einer Mindest- oder noch nicht mal Mindestrente da in Chile und hier in Deutschland auch. Und es ist eine unmögliche Situation, die nicht gelöst ist bis jetzt.
Der chilenische Rechtsanwalt Hernán Fernández hat die ersten Prozesse wegen Missbrauchs durch Sektenführer Paul Schäfer geführt und gewonnen. Noch immer vertritt er viele chilenische und deutsche Opfer.
Este gesto del ministro de Relaciones Exteriores implica que hay un reconocimiento de responsabilidad.
Die Geste des Ministers bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen. Es geht dabei um moralische Verantwortung und juristisch gesprochen auch um das Recht auf Entschädigung. Es gibt keine Entschuldigung für das, was passiert ist. Es gibt aber auch keine Entschuldigung dafür, dass heute nicht entschädigt wird. Die Menschen sind krank und viele von ihnen leben in Armut. Es geht nicht um ein Geschenk oder darum, jemand um einen Gefallen zu bitten. Wären die Menschen nicht zu Opfern dieser Geschichte geworden, hätten sie ein anderes Leben.
Und deshalb richteten sich die Forderungen nach Entschädigung und sozialer Absicherung auch an Chile und Deutschland. Denn beide Staaten hätten sich jahrzehntelang nicht um den Schutz dieser Menschen gekümmert. Dieter Meyer, der schon 1977 den ersten Bericht für Amnesty International über das Folterlager auf dem Sektengelände geschrieben hatte, weist auf eine grundsätzliche Frage hin. An diesem Abend sei viel über die deutschen Opfer der Sekte gesprochen worden. Aber
reden wir auch mal über die chilenischen, über die Angehörigen von vielen, vielen, wir denken, es sind über 100 Menschen, politischen Gefangenen, die verschwunden sind in der Colonia Dignidad und die überlebenden Folteropfer. Und deren Leiden, deren Verschwinden kann kein Geld der Welt wieder gut machen. Was die brauchen, ist ein Referenzpunkt, ein Symbol. Ein chilenischer Richter hat den chilenischen Staat dazu verurteilt, auf oder vor dem Gelände der Colonia ein Mahnmal oder ein Museum zu errichten. Und das sollte ein Erinnerungsort werden und da kann der deutsche Staat mit seinem Know-how sich beteiligen.
Tatsächlich hatte Außenminister Steinmeier sich in seiner Rede vor allem auf die Verantwortung der deutschen Botschaft für deutsche Staatsbürger bezogen. Die Botschaft hätte ihre Landsleute, also in dem Fall Bewohnerinnen und Bewohner der Sektensiedlung, nicht ausreichend geschützt. Die verschiedenen Opfergruppen zu berücksichtigen und also auch die chilenischen Opfer von Folter und Verschwinden lassen, sei aber eine Frage der Glaubwürdigkeit, so Rechtsanwalt Hernán Fernández.
Es geht um alle Opfer, alle Täter und alle Delikte und nicht nur um manche Taten oder eine bestimmte Opfergruppe oder einen bestimmten Teil davon. Alle Menschenrechtsverletzungen müssen aufgeklärt werden.
Daran, so die Sicht vieler Betroffener und MenschenrechtsaktivistInnen, werde sich auch zeigen, ob die Bundesregierung die Worte von der eigenen Verantwortung in Sachen Colonia Dignidad ernst meint. Mit Spannung wird auch eine Entscheidung der deutschen Justiz zum Verfahren gegen Hartmut Hopp erwartet. Der ehemalige Sektenarzt und rechte Hand des Sektenchefs Paul Schäfer ist in Chile wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch rechtskräftig zu 5 Jahren Haft verurteilt. Hopp entzog sich dieser Strafe, indem er sich nach Deutschland absetzte. Die chilenische Justiz hat bereits 2014 beantragt, Hopp solle diese Haftstrafe nun in Deutschland verbüßen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Krefeld verschiebt die weitere Bearbeitung dieses Auftrags derzeit allerdings Monat für Monat.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de